lautet die Bibel auf dem Prüfstand. Die Bibel, genannt das Wort Gottes oder auch das Buch der Bücher, aber hat sie unser uneingeschränktes Vertrauen in all ihre Aussagen überhaupt verdient? Oder handelt es sich nur um ein Buch mit altertümlichen Geschichten, Legenden und Fabeln? Steckt in ihren Erzählungen der Funke Gottes? Oder handelt es sich lediglich um menschliche Überlieferungen? Warum glauben wir ja eigentlich? Und die berechtigte Frage stellt sich also, ist unser Glaube auf unumstößliche Fakten gegründet oder ist er reine Fiktion? Bevor wir uns näher damit beschäftigen, möchte ich noch erwähnen, dass diese Thematik so umfassend ist, dass sie wahrscheinlich Dutzende Predigten ausfüllen würde. Deshalb möchte ich heute lediglich einen sehr kurzen Abriss bzw. Überblick über die Glaubwürdigkeit der Bibel halten. Auch werde ich nicht jede Bibelstelle aufschlagen und vorlesen. Ich bitte Sie daher, sich Notizen zu machen und meine Aussagen bzw. die Bibelstellen, die ich vortrage, nachzuprüfen. Was sagt die Bibel über sich selbst aus? Man könnte sagen, dass sie ihren Leser herausfordert und sie erhebt nämlich keinen geringeren Anspruch, als das vollkommene Wort Gottes zu sein, das keine Verbesserung oder Ergänzung mehr benötigt. Allein im Alten Testament behauptet die Bibel über 2000 Mal, dass Gott ihr Urheber ist. Die Bibel bietet also eine willkommene Einladung an alle Leser und Kritiker, diese auch zu überprüfen. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Doch welche Schrift ist hier gemeint? Lediglich das Neue Testament? Der Ausdruck Schrift oder Schriften bezieht sich dabei auf das Neue und auch Alte Testament. So wird zum Beispiel in Römer Kapitel 1, Vers 2 von den Propheten des Alten Testaments gesprochen, die in der Heiligen Schrift das Evangelium bereits in der Antike verkündigten. Und damit konnten die damals berufenen Menschen, lange bevor es das Neue Testament gab, schon durch die Schriften des Alten Testaments das Heil erlangen. Auch die Briefe von Paulus werden vom Apostel Petrus als Schriften bezeichnet und sind damit zu Recht Teil des Neuen Testaments. Sie können das im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse bis 15 bis 16 nachlesen. Somit sehen wir, dass die Bibel eine Einheit ist, bestehend aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Beide Teile gehören bzw. ergeben die Heilige Schrift. Es heißt nun weiter im 2. Timotheusbrief 3, Vers 17, so wird der Mensch Gottes vollkommen sein, also durch die Schriften Gottes, die ihn erziehen, Altes und Neues Testament, befähigt zu jedem guten Werk. Wenn wir nun durch die Aussagen der Bibel eine vollkommene Lebensweise und eine Befähigung zu jedem guten Werk erhalten können, so muss die Schrift an sich selbst dann auch vollkommen sein. Schlagen Sie bitte gemeinsam mit mir auf Psalm 19, die Verse 8 bis 9, und ich zitiere hier aus der Schlachterübersetzung 2000. Psalm 19, die Verse 8 bis 9. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Vers 9, die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz, das Gebot ist lauter, es erleuchtet die Augen. Aber wieso sollten wir der Bibel glauben? Oder wieso sollten wir glauben, dass der wahre Gott durch die Bibel zu uns spricht und nicht durch ein anderes Buch? Manch einer mag argumentieren, das muss man als Christ einfach glauben. Doch ist das so? Nun, ich möchte hier kurz ausschweifen und eine kleine Geschichte aus meinen Glaubensanfängen erzählen, als ich noch keinen Kontakt zur wahren Kirche Gottes hatte. Als ich damals verstanden habe, dass ein Christ den Sabbat halten muss, habe ich den sofort geglaubt und es so umgesetzt, wie es mir damals falsch gelehrt wurde. Denn ich wusste nicht, wie genau ich den Sabbat halten soll. Ich verstand lediglich, dass ich nicht arbeiten solle und einen Tag der Ruhe halten muss. Mir wurde damals vieles gesagt, das den Vorschriften der alten Pharisäer gleicht. Dass man nicht zu viele Schritte am Sabbat gehen soll oder dass dies oder jenes verboten ist und weiterer Schwachsinn. Und dies endete damit, dass ich am Sabbattag gar nichts mehr großartig tat. Ich lag den halben Tag im Bett rum und langweilte mich, sodass ich überhaupt keine Lust mehr auf den Sabbat hatte. Nun, mein Fehler bestand darin, dass ich blind geglaubt habe, ohne mich von der Richtigkeit der Argumente zu überzeugen. Die Moral dieser Begebenheit könnte wie folgt lauten: Glauben müssen wir schon, aber nicht blind und ohne Verstand. Aber wenn wir uns davon selbst überzeugen, dass die Bibel Gottes glaubhaftes und autorisiertes Wort ist, dann kommen wir nicht aus dem Konzept, wenn wir vermeintlichen Widersprüchen, falschen Lehren oder Bibelkritik damit konfrontiert werden. Und so haben wir die Verantwortung festzustellen, was Gott wirklich in sein Wort meint. Und auch mit dem, was uns in den Predigten erzählt wird. Wir sollen es überprüfen, aber nicht, um die Predigerschaft widerlegen zu wollen, sondern um zu ermitteln, ob es sich auch wirklich so in der Schrift verhält und dann eben auch unser Leben danach ausrichten. Dies wäre eine positive und aufgeschlossene Haltung gegenüber Gottes Wort. Und so möchte ich nun die Bibel auf den Prüfstand stellen, um die Frage zu beantworten, warum wir überhaupt an den Gott der Bibel glauben sollten und nicht an irgendwelche anderen Religionen oder Weltanschauungen. Ich möchte nun eine kurze Übersicht über einige unumstößliche Fakten der Bibel vortragen, welche beweisen, dass die Bibel Gottes unfehlbares Wort ist. Es sei noch gesagt, dass es mir nicht leicht fiel, mir nur einige Punkte herauszupicken, die ich heute vorstellen möchte, da es eben zigtausende verblüffende und erstaunliche Fakten für die Glaubwürdigkeit der Bibel gibt. Wussten Sie zum Beispiel, dass im Laufe der Menschheitsgeschichte zigtausende Abschriften, Überlieferungen und Fragmente von biblischen Texten erstellt und bewahrt wurden? So ist die exakte Wissenschaft der Textkritik dazu imstande, den Inhalt der Originaltexte in sehr hohem Maße von ca. 99,99% zu rekonstruieren. Es kann mit Bestimmtheit gesagt und auch empirisch bewiesen werden, dass wir heutzutage noch den gleichen Bibeltext haben wie die Menschen zu Zeiten des Alten und Neuen Testaments. Oder wussten Sie, dass archäologische Ausgrabungen die Geschichte der Bibel beweisen? So wurde zum Beispiel bezweifelt, dass es den König David gab, bis Ausgrabungen im Jahre 2007 und auch noch später das Gegenteil bewiesen haben. Oder wussten Sie, dass die Bibel der Forschung lange voraus war? Gottes Wort sagt uns zum Beispiel, dass die Luft ein Gewicht hat. Dies wurde erst im 17. Jahrhundert entdeckt und dies können Sie in Hiob Kapitel 28, Vers 25 nachlesen. Somit ist es auch verständlich, dass einige Wissenschaftler begonnen haben, ihre Forschungen auf der Grundlage der Bibel zu betreiben. Und nun möchte ich noch zwei weitere Beweise etwas genauer mit Ihnen unter die Lupe nehmen. Und der erste Beweis wäre der Beweis der biblischen Prophetie, der Fall von Tyros. Tyros war eine antike, befestigte Inselstadt der Phönizier. Sie war einst eine Stadt am Festland mit einer Inselfestung im Mittelmeer, eine Art Doppelstadt. Sie war auch ein Epizentrum des damaligen Welthandels, also eine enorm wohlhabende und populäre Stadt. Man könnte es heute mit der Stadt New York vergleichen. Gott sprach dann aber ein Gericht über die Stadt wegen ihrer Ungerechtigkeit und ihrer Schadensfreude über das Leid von Jerusalem aus. Ich möchte nun hierzu ein paar Bibelstellen in Hesekiel 26 vorlesen. Sie können mit mir aufschlagen, Hesekiel 26, Vers 3. So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will an dich, Tyros, und will viele Völker gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Vers 7. Siehe, ich will über Tyros kommen lassen Nebukadnezar, den König von Babel. Vers 9. Er wird mit den Sturmböcken deine Mauern umstoßen und deine Türme mit seinen Werkzeugen einreißen. Vers 12. Und sie werden deinen Reichtum rauben und deine Handelsgüter plündern, und sie werden deine Mauern niederreißen und deine prächtigen Häuser zerstören. Sie werden deine Steine, dein Holz und dein Schutt ins Wasser werfen. Vers 14. Ich will einen kahlen Felsen aus dir machen. Du sollst ein Ort werden, wo man die Fischernetze ausspannt, und du sollst nicht wieder aufgebaut werden. Denn ich, der Herr, habe es gesagt, spricht Gott, der Herr. Geschichtlich gesehen wurde die Stadt am Festland von Nebukadnezar in den Jahren 585 bis 572 vor Christus belagert und schließlich zerstört. Die Bürger flohen vor ihrer Zerstörung auf die Insel im Mittelmeer samt ihren Schätzen und Gütern. Die Belagerung Nebukadnezars stoppte dann allerdings, da er keine Schiffe besaß, um auf die Insel überzusetzen. Zwischenzeitlich wurde dann die Stadt am Festland wieder aufgebaut. 240 Jahre später zog Alexander der Große nach Tyros herauf. Dies geschah im Jahr 332 vor Christus. Er wollte in Tyros im Tempel des Gottes Herakles, von dem er behauptete abzustammen, opfern. Und es gab zwei dieser Tempel, einer war auf dem Festland und einer auf der Inselstadt. Alexander wurde es aber nur erlaubt, dem Tempel auf dem Festland zu opfern. Und dies kränkte ihn dann in seinen Stolz und daraufhin stellte er Tyros ein Ultimatum, dass wenn er nicht die Inselstadt betreten durfte, er sie belagern wird. Und schließlich wurde es ihm verwehrt und ja, dann kam es zu der Belagerung von Tyros und zu deren vollkommenen Zerstörung. Bemerkenswert dabei ist, wie Alexander die Stadt mit einem außergewöhnlichen Schlachtplan eroberte. Dieser war einzigartig in der Geschichte. Er ließ nämlich einen Damm aus den Trümmern der schnell verlassenen Stadt am Festland zur Inselstadt bauen. Und seine Truppen marschierten dann über den Damm, plünderten die Inselstadt und zerstörten sie. So hatte die einst glorreiche und üppige Stadt Tyros ein vorzeitiges Ende gefunden. Der Sand über die Jahrhunderte hindurch bedeckte Alexanders Trümmerdamm, aber Tyros wurde jedoch wieder aufgebaut, neu besiedelt und immer wieder die Geschichte hindurch durch zahlreiche Völker angegriffen, ganz wie es uns Hesekiel 26,3 vorausgesagt hat. Doch damit nicht genug. Schauen wir uns die Details in den oben erwähnten Bibelversen an. Nebukadnezar wird in Vers 9 im Singular genannt. Er wird erobern. In Vers 12 wird plötzlich von sie werden rauben, also Plural gesprochen, was Alexander dem Großen und die zahlreichen Völker andeutet. Doch besonders bemerkenswert ist Vers 14, wo von ich will einen kahlen Felsen aus dir machen die Rede ist, andeutend für Gott, der spricht. So sehen wir, dass letztendlich Gott, der Herr, es bewirken wird, dass Tyros nie wieder aufgebaut wird. Aktuell ist Tyros wieder bewohnt, sogar die viertgrößte Stadt des Libanons mit ca. 200.000 Einwohnern. Wir sehen also, dass die Bibel Ereignisse im Buch Hesekiel Jahrhunderte, bevor sie eingetroffen sind, vorhergesagt hat, aber uns auch die baldige Zukunft aufzeigen wird. Der zweite und letzte Beweis ist der Beweis der moralischen Kraft der Bibel. Und ich muss sagen dazu, dass dieser Beweis für mich der größte, schönste und wundervollste Beweis der Glaubwürdigkeit für die Bibel ist. Er wird vielleicht gerade von Menschen, die nicht an die Autorität der Bibel glauben, belächelt. Doch für jemanden, der diesen Beweis erlebt hat, mag dieser auch der größte aller Beweise sein, dass die Bibel wahr ist. Roger Libby, ein Theologe, Exeget und evangelikaler Bibelübersetzer, schrieb in seinem Büchlein »Die Bibel, absolut glaubwürdig« diesen bemerkenswerten Beweis wie folgt nieder. Jesus Christus lehrte mit Vollmacht. Das Gleiche kann im Hinblick auf die ganze Bibel gesagt werden. Diese Vollmacht kann erfahren werden, wenn man sich der Bibel aussetzt, wenn wir der Bibel die Möglichkeit geben, mit Autorität zu uns zu sprechen. So wird sie brüllen wie ein Löwe. Und die Macht eines Löwen stellt sich ja erst dann deutlich heraus, wenn man ihn im Zoo aus seinem Käfig loslässt. Die Bibel vermag nicht nur den Verstand des Menschen, sondern auch jeden anderen Aspekt seines Herzens zu treffen und zu überzeugen. Es ist etwas Gewaltiges. Diese Überzeugungskraft der Bibel zu erfahren, es ist nicht einfach etwas Subjektives. Bei Millionen von Menschen hat das Licht des Wortes Gottes ins Herz leuchten können, sodass sie lebenserneuernde Kraft, die von der Bibel ausgeht, sie erfahren konnten. Alkoholiker und Drogensüchtige wurden von ihren Fesseln befreit. Kriminelle wurden zu anständigen Menschen. Atheisten sahen sich überführt von Gottes Existenz. Und hoffnungslose und Verzweifelte fanden Trost und inneren Halt. Orientierungslosen wurde durch die Bibel Klarheit und innerlich erfüllte Lebensausrichtung vermittelt. Und Millionen von Menschen sind durch das Lesen der Bibel gesegnet worden. Ihr Leben erfuhr durch sie eine völlige Umkehrung, Veränderung und Neuausrichtung. Unzählige haben durch die Bibel neue Hoffnung, Stärkung, Tröstung, Orientierung, Sicherheit, Gewissheit, Frieden und Freude des Heils bekommen. Wer die Bibel mit Ehrfurcht, Sorgfalt, Scharfsinn und Gebet studiert, vermag die Stimme des Ewigen in ihr wahrzunehmen. So schlagen Sie bitte mit mir als letzte Bibelstelle Jesaja 55, die Verse 11 bis 13 auf. Ich zitiere wieder aus der Schlachter 2000. Jesaja 55, die Verse 11 bis 13. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden, Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen, statt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird.